Hier ist der Webfunk, der Computerwiss-Podcast. Herzlich willkommen zur 168. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Und wir feiern heute Geburtstag, nämlich den 10. der GeForce GTX 10 Series Pascal.
Wir sagen, zumindest der Ankündigung.
Ja, wir feiern GTX 1000 10 Jahre nach der Ankündigung der ersten Modelle. Und haben da ein schönes Kontrastprogramm, finde ich, denn im Anschluss sprechen wir über den neuen Grafikkarten-Testparcours 2026. Wolfgang hat sich mal wieder wochenlang die Mühe gemacht und alles neu gebencht. Und warum er nicht ganz so viel gebencht hat wie sonst und was dabei herausgekommen ist, besprechen wir auch. Du hast dich gestern schon in einer News zu einer Studie zu den Gamern in Deutschland in unserer neuen Meinungsspalte dazu ausgelassen, was denn überhaupt ein Gamer ist. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Und dann freuen wir uns, dass wir überhaupt heute in Deutschland miteinander reden können über einen Service, der, ich glaube, der hat eine Domain, die nicht im DE-Raum ist. Das hätte wahrscheinlich auch Dienstagabend funktioniert, als das halbe deutsche Internet nicht funktioniert hat. Nein, eigentlich ist das ganze deutsche Internet nicht, weil die DENIC-Schluck auf hatte. Du siehst, ich lasse dich nicht zu Wort kommen vorm Intro, deswegen Intro ab.
Bin ich gewohnt.
Auf geht's. So, Fabian. GTX 1000, Pascal, Anfang Mai 2016.
Ich glaube, offizielles Nvidia-Wording ist GTX 10.
Ja, ja. Ich glaube, sie haben damals damit angefangen. Wir kennen das ja bis heute. Es ist ja auch die RTX 50 Series. Aber so richtig zieht es Nvidia dann auch nicht durch. Und wir machen es mal so, bleiben aber eigentlich in der 5000er-Serie. Aber ich glaube,
das Problem ist, wenn man RTX 5000 sagt, ist, dass es ja durchaus eine Grafikkarte gibt, die RTX 5000 heißt.
Mhm. Ja, aber im Server und oder in der Workstation, je nachdem,
ja,
ne?
Ja, ja, das ist eine Workstation-Grafikkarte. Ja. Also, die hat ja einen Bildausgang.
Du schweifst ab. Ja, GTX 1000 Pascal. Das war ja gleich aus vielerlei Perspektive eine ganz besondere Generation. Erstens war es die letzte, die als reine GTX-Generation geplant worden war, ohne Raytracing, ohne AI, ohne RTX-Feature-Set. Zweitens war es die erste, die die Founders Edition mitgebracht hat, damals allerdings noch in so einer komischen Variante, würde ich sagen. Und drittens hat sie damals ganz schön reingehauen. Richtig?
Ja.
Und sie fing an mit der GTX 1080 und 1070. Die GTX 1080 Ti, die hier ganz viele von euch gehabt haben werden, die kam erst später.
Die hatten gar nicht, ich hatte ja eine Umfrage, die hatten gar nicht so viele wie die 80 und die 70. Sieh mal einer an.
Ach, jetzt lass mich mal gucken.
Wir ja gleich noch.
Okay, also du hast nämlich gestern zum Jubiläum eine kleine News zum Thema gemacht und da war die Frage, hast du eine Grafikkarte der Pascal-Generation besessen? 800 Leser haben teilgenommen und ja, okay, kurz drauf. Wir machen es jetzt direkt vorweg.
Okay.
Deine Umfrage, Fabian.
Ach so, ja, Entschuldigung. Also die GTX 1070 hat tatsächlich mit 30% die meisten Anhänger gefunden in dieser Umfrage. Dann mit 27% folgt die 1080, mit 21% die 1080 Ti. Mhm. Übrigens, falls der eine oder andere jetzt gerade hier summiert, das ist eine Multiple-Choice-Umfrage, weil es ja durchaus sein konnte, dass sich jemand eine 1080 und dann ein Jahr später eine 1080 Ti gekauft hat. Wir sind bei 16% für die GTX 1060, wir sind bei 7% für die GTX 1050 Ti. 6% haben immerhin irgendeine andere GTX 10 Grafikkarte besessen. Mir ist aufgefallen, was ich natürlich unterschlagen habe in der Pascal-Generation, ist die Titan X, denn die ist ja keine GTX. Mhm. Aber nun, es sei.
Ja, und die 1030 halt so. Gab es auch, aber die war ja nur eine GT, glaube ich.
Stimmt, ja, die ist auch außen vor bei dieser Formulierung. Naja, gut. Und nie eine Pascal oder zumindest eine GTX 10 Grafikkarte besessen haben 19% der Teilnehmer dieser Umfrage.
Gut, und jetzt ist wieder davon auszugehen, dass natürlich viele Teilnehmer, die diese Umfrage in dieser News zu diesem Thema gefunden haben, grundsätzlich am Thema GTX 1000 interessiert gewesen sind. Aber
ich hätte es schöner nicht sagen
können. Ja, bitte sehr. Aber es gibt ja auch einen guten Grund, warum so viele von euch und auch wir, Fabian, hattest du eine GTX 1000?
Ich hatte tatsächlich in meinem gesamten Leben nie eine GTX-Grafikkarte.
Oh ja, gut. dann stehst du hier allein da. Warum ist, ja, warum du keine hattest, lässt sich jetzt gleich noch, wir werden gleich wenig Antworten darauf finden, außer dass du damals jung warst und das Geld anderweitig gebraucht hast.
Ich hatte halt eine GT im Notebook, wir erinnern uns, diese olle GT 520, 525. Und als es dann auf den PC ging, hatte ich eine Radeon zuerst. Ja. Ich bin erst mit RTX dann eingestiegen.
Lass uns doch mal in den Test der GTX 1080 vom 17.05.2016, 15 Uhr, springen. Und wir gehen den jetzt nicht von vorne nach hinten durch, aber lass uns doch noch mal kurz auf die Ergebnisse gucken. Und ich hatte es schon angesprochen auf dieses, es gab eine Founders Edition, denn Referenzdesigns, die gab es ja schon seit Anno Knips. Und in der Regel wurden die dann ja auch als erstes von Partnern verkauft. Wir kennen noch diese, oder viele von euch kennen noch diese schönen Aufkleber, die dann dafür gesorgt haben, dass Grafikkarten nicht alle gleich aussahen, sondern andere asiatisch anmutende Damen im Manga-Style, je nach Grafikkartenhersteller, dann oben drauf geklebt wurden.
Okay, dafür, ich glaube, dafür bin ich zu jung. Ich erinnere mich aber an die Logos auf der Narbe des Radiallüfters.
Das war natürlich dann die andere Möglichkeit einer Differenzierung. Und jetzt bekam das Referenzdesign mit GTX 10 Series erstmals einen Namen, nämlich die Founders Edition. Und sollte dann auch als Premium-Design auf den Markt kommen. Wurde aber, soweit ich mich erinnere, auch noch von Partnern verkauft und war aber auch teurer als zuvor. Also davor war ja das Referenzdesign auch so ein bisschen immer das ungeliebte Kind. Das war ja ganz oft auch bei Nvidia ein Blower-Design. Wobei, das ist es ja da auch noch gewesen.
Das ist es immer noch.
Ja, das war es immer noch. Und am Ende, das lässt sich jetzt auch noch, nehmen wir es vorweg, sie hatte einen neuen Namen und sah auch ganz schick aus, aber sie war stark temperaturlimitiert. Das kann man auch deswegen noch anmerken, weil alle die Performance-Sprünge, die wir jetzt hier gleich an die Wand malen, die wurden dann ja von den Custom-Designs nochmal um 10, 15, fast 20% teilweise geschlagen, weil die Founders Edition die temperaturbedingt den Takt stark drosseln musste. Aber damals ging es eben los mit der Founders Edition, aber soweit ich mich erinnere, war das noch nicht so ein exklusives, nur Nvidia verkauft die selber Ding, wie es das heute geworden ist.
Ich glaube, es gab halt noch Blower-Designs von anderen Herstellern. Also das war noch eher ein Ding als heutzutage. Heutzutage kriegst du ja quasi keine aktuelle GeForce mehr noch als Blower, außer vielleicht absolut im Low-End-Bereich, beziehungsweise halt die Mining-Varianten, die AI-Varianten der 5090 in China oder so. Aber damals war das ja noch ein Ding, dass es tatsächlich in breiter Verfügbarkeit Blower-Grafikkarten gab. Und die waren dann zumindest sehr stark angelehnt an dieses Founders Edition Design, das in dem Fall einfach nur ein Referenzdesign mit tollem Namen war.
Und 789 Euro musste man für die Founders Edition zahlen, mit 8 GB RAM. Das war eine Verdopplung gegenüber der GTX 89, also dem direkten Vorgänger. Und ich gucke gerade nochmal, wir hatten dann Ende Mai das erste Custom Design getestet mit der Asus GeForce GTX 1080 Strix OC. Die dann nochmal 14% schneller war und da mussten Käufer 10 Euro mehr zahlen als da sieht man, das war halt eng gestaffelt, die Founders.
Sind aber übrigens inflationsbereinigt beides gut 2000 Euro.
Ja, genau, das war nämlich gegenüber Maxwell, also der 900er Generation, die ja vergleichsweise günstig war, war das schon ein ordentlicher Schluck aus der Flasche. Aber jetzt kommen wir endlich mal zu den Benchmarks. Es hat sich auch einiges getan. Nämlich, gucken wir Ultra HD oder WQHD?
Beides schon damals. Ultra HD natürlich.
Ja, hat man auch damals schon genutzt. Und ja, was stand da? Wir hatten nur ein Diagramm. Es gab nur Rasterizer. Kein Raytracing.
Ja.
Einfach war das Testen.
Damals konnte Wolfgang noch einen Benchmark-Parcours in einem Tag aufsetzen, hör mal. Fast. Ja. Das bisherige Topmodell, das es gab, die stärkste Grafikkarte am Markt, war die GTX 89 Ti. Mhm. Und die wurde um 10% kassiert.
Ja, wenn man sich anschaut. Ja, als, genau. Also, wenn man eines der schnellsten Custom-Designs der 89, genau. Ti, weil an unsere jüngeren Zuhörer hier in der Runde, früher war es so, dass die Referenz, so wie sie von Nvidia definiert wurde und dann auch als Referenzdesign zu Tests rausgegeben wurde, dass die immer deutlich langsamer war, meistens durch ein Kühlerdesign, wie dann eben auch noch bei der GTX 1080.
Ja. Und eine werkseitige Übertaktung.
Genau, und das dann halt werkseitige Übertaktung war mehr möglich und allein durch bessere Kühlung Custom Designs deutlich schneller waren. Und ich gucke ja
nochmal
halt 9080.
Referenz zu Referenz vergleicht, das stimmt, das ist der fairere Vergleich, dann haben wir 30% Vorsprung zur 89 Ti.
80er, 30% vor der 80 Ti, das war schon...
Man muss natürlich auch noch bedenken, dass wir mit dieser Generation einen ordentlichen V-RAM-Sprung gemacht haben. Wir haben im Endeffekt überall verdoppelte Kapazität an den bisherigen Interfaces bekommen. Das heißt, hier wurde dann auch die 6 GB VRAM der 89 Ti, die wurden übertrumpft. Das war aber damals ja normal. Also, dass eine 80 das alte Topmodell kassiert und mehr VRAM hat,
ja,
gerne.
Aber es war hier
heutzutage undenkbar.
Aber 30% war halt schon eine Messlatte. Und gegenüber dem Custom Design waren es halt immer noch 10%. Wolfgang hatte dann auch die Founders Edition, die wir ja zum Auftakt, zum Fall des Embargos einzig und allein hatten, noch das Power Target erhöht und alles getan, was möglich ist. Ja, dann hatten wir 15% Zuwachs, aber wie gesagt, später kam dann das erste Custom Design. Das war dann nochmal 14% schneller. Also dann hatten wir auch Custom Design zu Custom Design ungefähr 30%. 1080 zu 89 Ti. Ja, und zu der 89 war der Sprung dann natürlich noch gewaltiger.
Genau, wenn man sich 80 zu 80 anschaut, jeweils jetzt hier auch wieder in der Referenz- bzw. so Founders-Variante, haben wir 64% in UHD. Und du hast mich gerade eben erinnert, in unserem kleinen Vorgespräch, ich hatte ja zur 5080 um die These, dass es die schlechteste 80 der Geschichte der GeForce-Grafikkarten ist, zu stützen, mir angeschaut, wie waren denn jeweils die Sprünge der 80 zu 80 in jeder Generation? Und es waren hier, wie gesagt, ungefähr 65%, die wir Zuwachs hatten. Wann gab es das denn nochmal, war dann kurz die Frage, die im Raum stand. Aber dafür müssen wir nur zwei Generationen noch vorne gehen, denn die 3080, die hatte 70% Vorsprung zur 2080 und die 4080, die hatte 65% Vorsprung zur 3080. Das heißt, wir hatten das durchaus nochmal, diese 60% in den letzten Jahren. Aber tatsächlich, wenn man vor die 1080 schaut, da war die 80er-Karte, die 80er-Klasse, die hatte mit 89, 87, 86, 85 nur so Sprünge im Bereich 20-30%. Das heißt, die 65, die 1080 da hingelegt hat, das war ein Hammer.
Ja, genau. Und so fühlte sich das dann damals eben auch an. Also ich gucke nochmal auf den Titel, ne? Ein Paukenschlag in 16 Nanometer mit 1,8 Gigahertz und GDDR5X. Das war nämlich auch die erste Grafikkartengeneration mit GDDR5X. Das Ding war eine Wucht. Kann man rückblickend, glaube ich, nicht anders sagen. Und das schnellste Pferd im Stall damals von AMD war zu dem Zeitpunkt ja die AMD Radeon R9 Fury X mit 4 GB HBM. Müsste es gewesen sein.
Ja,
und
ja.
Die wurde auch um 26% geschlagen. Und ich glaube, dass damals schon die 4 GB Probleme, also ich weiß, als die rauskam, war ja auch noch so ein bisschen, hat AMD auch immer von gesprochen, ja, mit HBM-Speicherbandbreite, das ist ja quasi, ne, auch wenn der Speicher mal ausgeht, ist ja alles schön und gut. Das macht die Speicherbandbreite ja wieder wett, was irgendwie kompletter Käse ist, weil im Endeffekt muss dann ja aus dem RAM nachgeladen werden und nicht aus dem HBM. Und nur weil der HBM schneller ist, ist ja der RAM nicht schneller. Also das Ding war dann eben auch deutlich geschlagen, doppelte Menge VRAM. Und nein, Nvidia konnte damals noch nicht mit dem RTX Feature Set werben, was auch nochmal rückblickend zeigt, was da mit RTX dann schon auch nicht nur als neue Kerne in der Grafikkarte, sondern wie Nvidia das ganze Thema nochmal neu gedacht hat mit RTX. Damals hat man halt noch viel eher einfach darauf geguckt und dann war Ökosystem...
es ging halt wirklich nur um Rohleistung. Und es hat dann ja auch lange gedauert, bis es, also wir sind jetzt 10 Jahre später und ich würde sagen, wir haben inzwischen den Punkt erreicht, wo es bei den meisten Spielern endgültig angekommen ist, dass Rohleistung inzwischen nur noch ein kleines Puzzlestück ist für die Leistung einer Grafikkarte, weil da noch so viel mehr kommt, bis dann am Ende das Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist, als nur die Rohleistung der Grafikkarte. Aber ja, das war noch bevor es in irgendeiner Art und Weise AI in der Grafikkarte gab. Wir hatten keine Tensor-Cores, wir hatten sowieso keine Raytracing-Cores. Es gab kein Upsampling, es gab kein Frame-Generation. Ja, es gab kein Ray Reconstruction, obviously. Jetzt kann ich noch die Feature-Kette weiter runter erzählen. Aber das einzige Argument, was man damals für den Grafiker eines gewissen Herstellers machen konnte, war halt, ja, die Treiber sind stabiler. Was schon damals, glaube ich, nicht der Fall war. Ne? Aber es gab keinen Unterschied in der Verwendung einer AMD oder einer Nvidia-Grafikkarte. Sobald das Ding einmal eingebaut war.
Gucken wir noch auf zwei andere Metriken, Lautstärke und Leistungsaufnahme. Auch das war vor 10 Jahren noch anders. Die Founders Edition, auch wenn es das neue Premium-Design gewesen ist, hat unter im Idle, Fabian, den Lüfter nicht angehalten. Der lief damit immer, heutzutage wieder undenkbar. Und wir haben damals die Leistungsaufnahme noch an der Steckdose gemessen. Gefühlt müssen wir quasi einen Tag nach dem Test der GTX 1080 dann umgestellt haben, weil ich kenne es quasi gar nicht anders mehr, als direkt am Slot und am Kabel zu messen. Aber ja, wir haben es damals noch anders gemacht und da hat die GTX 1080 mit dem System zusammen an der Steckdose unter Last in Spielen 244 Watt aufgenommen. Also das ganze System. Da ist auch eine CPU und RAM drin gewesen. Das ist schon irre. Getoppt wurde das von der MSI Radeon R993X mit 432 Watt übrigens. Das war der Worst Case im Diagrammsystem. Und damit hat aber die 1080 nur 9 Watt mehr gebraucht als die 89. Also auch da nochmal 65% mehr FPS bei quasi gleichem Verbrauch. Das hat, ja, ich glaube, das macht es halt dann.
Also eher mit der 4080 vergleichbar als mit der 3080. Hm?
Ja, also schon irre gewesen. Und ja, die 1070 folgte dann ja mit kleinem zeitlichen Abstand, glaube ich, eine Woche später. Oder kamen die beide an einem Tag? War das nicht eine Grafikkarte? Da hatten wir, glaube ich, mal.
Nee, der Test kam ein bisschen später. Damit wird dann doch der Release ein bisschen später gewesen sein. Mhm. Das war sogar 1080 war am 17.05. Also quasi bald vor 10 Jahren und 1070 war dann am 9.06. vorgestellt, wurden sich halt beide am 6.05.
Ja, und ich glaube, aber die 1070 hatten wir mit Zeitversatz, weil doch da, das war doch auch wieder so eine komische Sache, ne? Da war doch Wolfgang im Urlaub und dann wurden wir nicht bemustert, weil, weiß man nicht. Okay. Also ich finde es ja okay, wenn man einen engen Kontakt zum Redakteur pflegt und sagt, ja, der macht es schon richtig, aber zur Not hätte ich das auch richtig machen können mit Wolfgangs Input. Wäre natürlich nicht ganz so schön und mit 3 Schleifen dran. Ich glaube, da war was bei der Tausender-Serie.
Keine Ahnung. Aber was ich noch ansprechen will oder nochmal hervorheben möchte, 1080 und 1070 machen, also 8070 machen den Anfang. Das hatten wir dann ja nach bei Turing auch nochmal. Danach nicht mehr. Bei Ampere hatten wir ja schon 8090, die den Anfang machen, oder nicht?
Ja, und die ja auch leistungsmäßig nicht weit auseinander lagen.
Ja, genau.
Und die 90er also da hat man das schon einfach nur Speicher ohne Ende.
Ja, ja. Und seitdem haben wir ja immer nur noch den Anfang mit dem Top-Modell.
Aber ich überlege gerade, kam nicht bei Ampere trickle down. Die TI, die kam auch zum TI? Anfang. Ja, also es war das letzte Mal, dass die TI nachgeschoben wurde. So richtig. Also, wobei, bei der 3090 kam die TI dann ja auch.
Welche
mit diesem
TI? Ach, du meinst die.
Ja, ja.
Meinst du jetzt, nee, also wirklich, welche TI meinst du? Wir hatten mehrere.
Bei der 10er-Serie kam ja die 1080 TI dann wirklich.
Die kam nach dem Jahr.
Ja, genau. Und bei der 2080 kam die TI aber direkt zum Anfang.
Stimmt,
mit
die kam
der 2080,
auch.
Ne? Und bei der 30er-Serie kam die, da gab es dann als statt der TI die 90er.
Stimmt, ja. Stimmt, und die 2070, die kam auch schon ein paar Wochen später. Die wurde nicht angekündigt, aber kam auch später dran. Ja, du hast recht.
Naja, so war es gewesen. Aber immer wieder schön, da die alten Bilder zu sehen und rückwirkend das blaue Design. Ja, Schönheit war es jetzt nicht, aber hat schon was Ikonisches für sich, ne?
Eben hast du noch gemeint, es sah schön aus. Ne?
Also, habe ich das gesagt?
Mal, ja, irgendwie sowas hast du gesagt. Aber ja, da habe ich es mir auch schon verkniffen. Es ist ja durchaus subjektiv.
Streitbar, ja. gut. Schöner Rückblick auf jeden Fall und würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr in Erinnerung schwelgt, wenn ihr an die 1080, 1070,
die 1080... Die hatten übrigens beide einen 8-Pin-Stromanschluss. Kannst du dir das vorstellen?
Ja. Naja, ich habe dir ja gerade erzählt, was das Gesamtsystem unter Last verbraucht hat. Ne? 244 Watt. Und man konnte damit in Ultra-HD spielen. Und
das macht heutzutage einen AMD-Prozessor, hör mal.
Ja, nein, ich, ja doch, stimmt schon. Ne? Der Dübel.
Ein ganz besonderer.
Gut, zweites Thema, Fabian. Der neue Grafikkarten-Testparcours, oder nennen wir es Leistungsindex, you name it. Mhm. Eigentlich ist ja seit Jahren gesetzt, dass Wolfgang irgendwann im Sommer mal sagt, oh, ich muss Ende des Jahres wieder den Testparcours aktualisieren, weil wir AKR können ja nicht jeden Tag, wenn neue Treiber, oder wir können nicht kontinuierlich alle Spiele, die in diesem Parcours drin sind, mit aktuellen Treibern immer wieder frisch halten. Das geht einfach nicht, und wer woanders was anderes behauptet, da muss man auf jeden Fall mal deutlich hingucken, ob das auch so sein ist. So. Und insofern macht das ja Wolfgang so, dass er einen neuen Testparcours macht Ende des Jahres. Dann kommen zuletzt in der Regel gegen Jahresende oder Jahresanfang die neuen Grafikkarten. Dann werden die darin getestet und dann kommen weitere neue Grafikkarten, wo die er dann immer wieder drin testet. Und manchmal merkt er dann, oh Gott, hier in dem Spiel, das passt ja überhaupt nicht mehr ins Gefüge mit der neuen Grafikkarte. Dann muss ich, lag es am Treiber, lag es am Spiel, wahrscheinlich am Spiel. Dann teste ich halt nochmal alle Grafikkarten neu, damit das Spiel wieder passt. Aber das sind so die Extremfälle, und ansonsten wird's halt immer, hat man halt dann irgendwann die Unschärfe, dass man neuere Grafikkarten mit älteren Spieleständen und Treibern vergleichen muss, die schon im Benchmark-Parcours sind. Und deswegen stand auch dieses Jahr wieder an, okay, der Parcours muss neu gemacht werden, es gab zahlreiche neue Spiele, wir testen mittlerweile ja auch mit Upscaling in vielen Titeln, Quality, da gab es jetzt letztes Jahr DLSS 4, FSR 4 und so weiter und
so fort. Also was heißt mit vielen Spielen in allen?
Ja, genau. Wir nutzen es immer, auch wenn es teilweise als native KI-Karten zum Einsatz kommt. Genau. Und ja, dann war klar, er setzt sich da Ende des Jahres wieder hin. Das ist dann wirklich, wenn er das komplett macht, 4 Wochen Arbeit.
Ja, also man muss halt bedenken, in diesem Testparcours sind 22 Spiele drin.
23.
Ja. Einfach nur, um sicherzustellen, dass das ist aussagekräftig, ja, ist auch auf andere Spiele übertragen werden kann. Wenn er dann nur 5 Spiele reinmacht und davon auch noch 3 die gleiche Engine haben, dann ist das Ergebnis halt, das hinkt. Je mehr Spiele drin sind, desto robuster.
Ja.
Dann sind die Spiele drin mit Raytracing und ohne Raytracing. Das heißt, du kannst die 23 schon mal salopp genommen mal 2 nehmen. Klar, manche haben gar keine Option für die jeweils andere Sache, also sagen wir 40. Dann muss er diese 40 Optionen in 3 Auflösungen abdecken. Dann sind wir schon bei 120 Benchmarks. 120 Benchmark-Läufen, die er pro Grafikkarte, die er testet, machen muss.
Ja, und Wolfgang patcht da schon immer alles raus. Da gibt es ja in fast jedem Spiel die Möglichkeit, über INI-Einträge und weiß der Geier was oder Dateien löschen, die ganzen Intro-Sequenzen rauszunehmen, weil sonst wirst du ja irre. Aber jetzt bedenkt wieder, dass viele Spiele nach dem Grafikkartenwechsel wieder die Shader neu kompilieren und so weiter und so fort. Also es ist ein unfassbarer Zeitaufwand. Und ich habe es, glaube ich, schon länger nicht mehr erwähnt, es gibt niemanden, den ich kenne, der so, und da gibt es wahrscheinlich auch in Redaktionen so Leute, aber ich kenne ja nun mal und erlebe auch im Alltag Wolfgang, der so effizient Grafikkarten wechselt und testet. Also, verrückt.
Der so. PCI-Slot hat wieder geglüht.
Also, das hatte er jetzt Ende des Jahres vor, und das sollte ja auch Anfang des Jahres super kommen. Hm. Und als dann klar wurde, da kommt, ich glaube, am Anfang hieß es ja, bis Big Battle Mage muss das Ganze fertig sein. Dann war klar, also Big Battle Mage wird wohl nicht kommen und super, naja, und Und dann haben wir das Ganze erstmal Ende des Jahres abgeblasen und gesagt, ja gut, machen wir jetzt nicht. Ja, weil, wofür? Wenn du das jetzt Ende des Jahres machst und super kommt dann im Juni zur Computex, dann ist das ja schon wieder halb veraltet alles. Also dann lassen wir den doch noch ein bisschen leben, wird eh nicht mehr verwendet werden, so großartig. Und dann machst du alles neu. Und jetzt war mittlerweile ja absehbar, oder es ist jetzt absehbar, dass dieses Jahr nichts mehr kommt. Also es würde uns jetzt überraschen, wenn dieses Jahr noch irgendwas von Relevanz an neuen Grafikkarten kommt. So, also hätte man jetzt auch sagen können, wir machen da gar nichts.
Oh, Moment, du unterschlägst die liebe, gute, alte RTX 3060.
Ja, die ja die Tage getestet hat, da kommt demnächst was. Aber in einem Low-End-Parcours. Ja, okay, fair enough. Auf jeden Fall musst du das jetzt entscheiden zwischen gar nichts machen, weil wenn er jetzt was macht, ist es, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich neue Grafikkarten kommen, ist der Parcours ja auch schon wieder zu alt. Keine aktuellen Spiele drin, keine aktuellen Treiber, Windows 26 hat 2 nicht, you name it. Und wenn er es macht, haben wir wieder aktuelle Werte, und es hat sich ja viel getan. Und deswegen war jetzt so ein bisschen so ein Mittelweg. Er hat jetzt den gesamten Parcours, du hast es gerade schon genannt, erneuert, aber nicht die volle Anzahl an Grafikkarten sich bisher angesehen, sondern eine Auswahl. Und natürlich, das wussten wir uns auch vorher, da wird es die meiste Kritik geben oder die meisten Wünsche. Jetzt haben viele von euch verstehen das, warum wir das so gemacht haben. Es wurde auch gleich wieder verwiesen auf, ja, und hier gibt's ja die ganze Liste und weiß der Geier was. Aber alles in 3D-Mark geschmissen haben wir auch und die Werte können wir auch liefern. Hier sind es wirklich vergleichbare Benchmarks in 23 Spielen, alle erstellt Ende April mit den gleichen Treibern.
So, und ab gleicher Windows-Version, aktuellsten Treibern, so. Aktuellen Spielversionen.
Braucht man das? Kann man nicht einfach mit verschiedenen Treibern, in verschiedenen Patchständen das irgendwie auch alles zusammenschmeißen und dann kriegt man ungefähr das Gleiche raus? Ja, in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich genauso sein, aber wir wollen es ja hier, ja, wissenschaftlich machen, sag ich mal. Ne?
Naja, also es reicht ja schon, wenn es in einem Spiel einen Ausreißer gibt, damit dann, also
ja, ein Führungswechsel stattfindet oder so. Naja, und ja, er hat sich das, er hat jetzt vorerst eben eine Auswahl an Grafikkarten getestet. Auch hier nochmal, wenn ihr sagt, also wirklich, das fehlt doch hier unbedingt, das muss noch rein. Er wird sich da sicherlich noch die eine oder andere Grafikkarte jetzt angucken, aber ihr müsst uns da eben auch verstehen. Ne? Erstens ist das Interesse an Grafikkarten aktuell wirklich auf Sparflamme, das sieht man jetzt auch an dem Artikel. Zweitens ist alles, was er da noch reinsteckt, wird bei der neuen Generation für die Katz sein, weil das werden wir dann nicht mehr verwenden. Ja, da gibt's
ja, das ist auch das Erste, also das war ja auch Wolfgangs Take im Fazit, beziehungsweise in seinem Meinungskasten dann. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere ja. als Grafikkartentester, dass er einen Grafikkartentestparcours aufsetzt, der wahrscheinlich niemals eine neue Grafikkarte sehen wird, weil er veraltet sein wird, bis wir irgendwann mal wieder neue Grafikkarten erhalten werden.
Ja. So, und deswegen, das ist so ein bisschen wirklich die Zwickmühle. Ja, und ja, hätte man auch gar nichts machen können, okay, aber insofern, aber dann hätten wir jetzt die Erkenntnisse nicht gehabt, die wir jetzt haben, dadurch, dass Wolfgang das neu getestet hat. Und das sind im Wesentlichen ja 3, 4. Erstens, dass die 5090 ein bisschen besser dasteht gegenüber der 4090, als sie es im letzten Parcours Anfang letzten Jahres getan hat. Ob das jetzt an der Spielerauswahl, an den Treibern oder am Wechsel. Also der Vergleich ist jetzt ja auf den aktuellen Generationen nicht mehr FSR 3 gegen DLSS 3, sondern DLSS 4 gegen FSR 4. Ob es damit zu tun hat, sie hat ein paar Prozentpunkte gewonnen. Das Interessante ist, dass die zwei weiteren RTX 5000, die Wolfgang getestet hat, gegenüber der RTX 4000 eher verloren haben. Also das Lovelace, der besser gereift im Fass. Den größten Sprung hat die RX 9070 XT gemacht. Obwohl die ja auch darunter leidet per se, dass sie jetzt FSR 4 nutzt, was ja Leistung kostet. Aber gut, Nvidia ist auch auf auf DLSS 4 gewechselt. Aber sie hat sogar gegenüber der 7800 XT zugelegt, obwohl die ja wie gehabt auf FSR 3 setzt. Also da ist wirklich was passiert.
Und damit dann quasi genau aufgeschlossen zur 5070 Ti. Also die sind jetzt gleich schnell im Endeffekt.
Ja.
Und ja. Also im Rasterizer-Szenarien und in Raytracing-Szenarien ist die GeForce nur noch knapp 10% schneller.
Ja. Und gut, das, was uns auch wieder zum Fazit führt, nochmal, dass er sagt, ja gut, das ist nice to know, aber ist jetzt nicht bei 250 Euro effektiven Preisunterschied, ist das doch gar nicht mehr die führende Frage oder welche von beiden ist schneller, sondern ich muss ja erstmal die Entscheidung treffen, ob ich 250 Euro ex mehr ausgeben möchte für die GeForce.
Das stimmt, genau. Also da nimmt einem die Entwicklung der Preise eigentlich die Entscheidung zwischen den beiden Grafikkarten weg, weil das verschiedene Preisklassen im Endeffekt sind.
Genau, und trotzdem wird sie von vielen, wahrscheinlich werden sie noch so betrachtet. Aber eigentlich muss man sagen, nee, die Frage stellt, also gut, bei AMD gibt es auch nichts Schnelleres, ne? Aber trotzdem.
Ich meine, es ist fair, dass man sagt, dass die GeForce teurer ist, weil man eben nicht nur diese Leistung bekommt, die Rohleistung, sondern eben das Feature-Set mit einbeziehen muss, aber ob mir das RTX-Feature-Set jetzt 250 Euro wert wäre, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen.
Genau, das hat ja auch Wolfgang so formuliert. Also das waren die drei ersten Erkenntnisse und die vierte ist, dass Intel Arc B580 auch stärker jetzt aufgestellt ist als im letzten Parcours, Anfang des letzten Jahres mit den damals gängigen Treibern, wobei insbesondere unter Raytracing-Einsatz da auch in dem Fall wieder ihr zugutekommt, dass sie im Vergleich zu den 8 GB-Karten von AMD und Nvidia keine Probleme hat mit den 12 GB, wenn Raytracing zum Einsatz kommt. Aber gut, das wird in immer mehr Spielen getestet. oder auch angeboten. Und das fand ich auch eine ganz interessante Erkenntnis, weil du erinnerst dich an die Diskussion zum Parcours 25, der ja auf den Spielen des Jahres 24 basierte, dass doch der so eine Trendwende eingesetzt hatte. Super viele Spiele hatten kein Hardware-Raytracing. Das lag sicherlich auch mit Unreal Engine 5, mit Lumen zusammen, was ja super häufig in Software umgesetzt wurde. Aber jetzt mit diesem Parcours, mit den Spielen des Jahres 25, Anfang 26, ist genau das Gegenteil wieder zu sehen. Also 19 der 23 Titel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, konnte er mit und ohne Raytracing testen. Und 4 waren dann exklusive Raytracing-Titel. Also alle boten Hardware-Raytracing. Schon, ja, das Thema ist dann damit zurück. Und warum das dazwischendurch diesen Knick gegeben hat, vielleicht wirklich wegen Unreal Engine 5 und jeder hat erstmal probiert, ob er ohne Nvidia die Hand zu reichen da auskommt. Ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob AMDs Marktanteil groß genug ist, als dass man das irgendwie attestieren könnte, dass man jetzt mit der RX 9000, meine ich, die Entwickler gesagt haben, hey,
ja, dann machen wir
jetzt läuft es ja auf beiden Fronten. Keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich einfach Zufall gewesen sein.
Ja. Hast du noch ein Takeaway?
Nee, also ich denke, das Elementare haben wir eigentlich erwähnt. Es gibt ein paar Verschiebungen über die Generationen, aber jetzt nichts Riesiges. Du hast gemeint, die RTX 5090 sei schneller geworden. Jetzt, wenn man das mal kurz versucht, in Zahlen zu fassen, jetzt liegt sie halt mit Raytracing 25% vor der 4090 in UHD. Ja. Ich glaube, es waren vorher in unserem initialen Test 22. Ne? Also,
ja, ein paar Prozentpunkte. Ja, ich sag ja. Viel ist es nicht. Ja, also eure Kommentare, gerne noch Meinungen, eure Takeaways zum neuen Parcours gerne noch in die Kommentare und ja, schreibt gerne rein, welche Grafikkarte euch fehlt. Ganz oft wurde schon genannt, eine 7900 XTX als RDNA 3 Topmodell, entschuldigt.
9070 wurde sich teilweise gewünscht.
Ja, und ich verstehe das. Ne? Am liebsten würde ich auch Wolfgang sagen, hey, mach doch einfach alle Grafikkarten. Aber...
Ja, also man kann sich das ja wirklich, also wie viele Grafikkarten hat er hier jetzt drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, und er hat gemeint, er hat ungefähr 2 Wochen daran gesessen. Das heißt, man kann sich ausdenken, eine weitere Grafikkarte ist ein Tag Arbeit für Wolfgang.
Ja, und das ist leider so. Punkt. Gut. Next Topic, Fabian. Und zwar die Gamer in Deutschland. Da hast du gestern was zu gemacht. Das war gehabt nämlich eine Studie, die besagt, dass die Hälfte der Bevölkerung Gamer ist.
Ja, quasi. Also es gibt ja den Branchenverband Game.
Ja.
Es ist im Endeffekt so eine Art Lobbyzirkel der deutschen Gaming-Branche. Und die haben ab und zu mal Studien, die sie dann halt selektiert veröffentlichen. Also zumindest einige Ergebnisse des Ganzen. Und jetzt hieß es gestern, dass wir in Deutschland 41,2 Millionen Gamer haben. Ist die Hälfte der Bevölkerung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, aber so ungefähr kommt das hin. Ne?
Und?
Nun, würdest du mit deiner Beobachtung dieser Bevölkerung, der Hälfte der Menschen den Stempel Gamer aufsetzen?
Ja, ich sehe es da wie du. Ne? Also du hast gesagt, natürlich ist das eine Sache der Begriffsdefinition. Und du hattest das, was war dein Vergleich? Ach so, nur weil man mit dem Smartphone Bilder macht, ist man kein Fotograf.
Also, das fand ich sehr treffend. Also man kann ja mit dem Smartphone, das Problem bei dieser Debatte ist, dass es immer sehr schnell sich so liest oder sich so anhört, als wäre es Gatekeeping.
Also ja, wegen, man sagt, alle, die nicht so cool drauf sind wie ich.
Alle, die das nicht so intensiv machen und so ambitioniert machen und die da nicht mit so viel Herzblut und Leidenschaft reingehen wie ich. Und die da nicht so professionell sind und die da nicht so viel lange für gelitten haben wie ich, die dürfen das nicht. Die dürfen sich nicht so nennen, weil das wäre ja unfair meiner Arbeit gegenüber. Nee, darum geht es mir nicht. Aber man muss ja ehrlich zugeben, jemand, der mit seinem Smartphone ab und zu mal sein Essen fotografiert, den würde gemeinhin niemand als Fotograf bezeichnen. Der würde sich auch selber nicht als Fotograf bezeichnen. Und ich habe dann halt geschrieben in unserem tollen Meinungskasten, naja, wir haben zu halt mal am Smartphone zwischendurch Candy Crush daddelt, während er auf einen Arzttermin wartet. Ist jetzt in meinen Augen kein Gamer. Ja, der spielt ein Spiel, der spielt ein Videospiel. Digital, das mag sein, aber deswegen ist er ja kein Gamer. Ich meine, wir sind da bald an einem Punkt, also wir bezeichnen Menschen, die dieses Lesens mächtig sind, ja auch nicht als Leser.
Ja, ich habe auch schon mir natürlich die Diskussion dann bei uns in der Community angeguckt und es ist halt nicht leicht, ne? Also es hat dann, glaube ich, irgendjemand hat ja den Punkt zum Beispiel mit Radfahrern gemacht, ne? Also es ist jemand, der mit dem Fahrrad zum Bäcker fährt, ist ja ein Radfahrer. Ja, natürlich fährt der Rad, ne? Und es ist wieder das Gleiche und ich glaube, je nachdem, wie man selber gepolt ist, und das Thema betrachtet, würde man den Trennstrich immer weiter links, weiter rechts oder mehr in der Mitte ziehen. Insofern, ja, aber ich glaube, worauf man sich definitiv einigen kann, ist, dass da wirklich alles mitgenommen wurde für diese Studie in dem Fall, was irgendwie mal mit dem Spiel in Berührung gekommen ist.
Ja, auch irgendwelche Games, die halt auf Zeitungen, auf Online-Magazinen dann, ne, so Doku oder sowas, ist wahrscheinlich dann auch direkt ein Game. Was auch noch vielleicht wichtig ist zu erwähnen, was ich in den Meinungskasten gar nicht untergebracht habe, da habe ich mich vor allem darauf bezogen, dass wir das, wenn wir Gaming als gelebtes Hobby betrachten und Spiele auch als Kunst- und Kulturform, was ja, sie sind ja inzwischen eine anerkannte Kunstform in Deutschland, dann findet all das ja insbesondere auf dem PC und auch auf den Konsolen statt. Mhm. Also,
ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das jedes dahingelaufene Smartphone-Game als Kunstform bezeichnen möchte. Oder also, ich will jetzt kein schwieriges Thema. Aber das findet ja nicht nur auf den PC und den Konsolen statt, weil diese Plattformen irgendwie mystisch überlegen sind oder auch der PC nicht, sondern wenn jetzt jemand sagt, ich spiele auf dem Smartphone, aber da spiele ich Civilization 6, 7, das gibt es ja auf dem Smartphone beispielsweise. Gibt es nicht sogar irgendwelche Ubisoft-Dinger auch auf dem Smartphone? Ja, ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Oder was zum Beispiel der Prinz sogar in erster Linie ein Smartphone-Spiel ist, sowas wie Monument Valley. Also ja. Es gibt ja auch aufwendige, hochwertige Smartphone-Produktionen. Und jemand, der da tief drin ist, natürlich, das kann auch ein Gamer sein. Also es geht nicht darum, Plattformen auszuschließen. Mhm. Es geht darum,
ja, du willst schon Personen ausschließen, ist schon klar, Fabian.
Nein.
Nein, ich verstehe
das voll. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ja. Ja, und auch klar, ich meine, prinzipbedingt ist halt die Diskussionskultur halt auch eine ganz andere. Ne? Also wenn man online guckt, sind es dann eher ja die Konsolen- und PC-Titel, die wiederum dann die Nutzerschaft haben, die ja möglicherweise aber auch zu der Nutzerschaft, was heißt, also es gibt ja oft die Überschneidungen, ne? Der PC-Gamer ist der Konsolen-Gamer, ist der Smartphone-Gamer. Aber ich glaube, reine Smartphone-Gamer, die finden, da gibt es, unter denen gibt es nicht so eine Diskussionskultur, ne, die ja dann auch wieder das Thema treibt oder nimm es jetzt unser Forum, andere Foren, Reddit, weiß der Geier was. Ne? Mhm. Also das ist.
Also man ist in der Regel, ich würde jetzt einfach mal behaupten, beziehungsweise ich bin mir dessen auch ziemlich sicher, der durchschnittliche Smartphone-Spieler ist deutlich weniger committed und invested.
Ja, invested weiß ich nicht, ne?
Mental, ja. So. Und auch zeitlich investiert in das Hobby.
Ja, denn
finanziell investiert, das ist ja auch interessant. Da gab es nämlich auch Zahlen zu. Und wenn wir uns anschauen, was wurde denn für Videospiele ausgegeben im Jahr 2025?
In Deutschland.
Da sind wir bei ganz knapp 5 Millionen Euro.
Milliarden.
5.000 Millionen Euro, Entschuldigung. Also 5 Milliarden. Euro in Deutschland im Jahr 2025 und davon entfallen 807 Millionen Euro auf Spielekäufe, also auf wirkliche, hier, ich habe ein Videospiel gekauft als Download oder als Datenträger, aber ich habe das Spiel selbst gekauft, das sind nur 807 Millionen von knapp 5 Milliarden. Fragt man sich ja, okay, wo kommt dann der ganze Rest her, wo kommen die gut 4 Milliarden her, die noch fehlen? Das sind In-Game-Käufe, In-App-Käufe. Insbesondere halt auch wirklich In-App-Käufe. Also auch irgendwelche Abonnements. Klar, da zählt dann auch der Game Pass mit rein, aber na, auch sowas wie Apple Arcade. Ja. Und dann halt eben Abo-Gebühren auch in Online-Games. Also wenn jemand halt World of Warcraft spielt, um jetzt halt das ganz klassische Beispiel zu nennen und das halt abonniert hat entsprechend. Naja, das zählt dann auch mit rein. Und das Verhältnis ist hier entsprechend stärker als 4:1.
Mhm. Naja, gut, und das ist wiederum nicht nach Plattform aufgeteilt.
Nee,
also wir können dem Smartphone hier jetzt nicht den größten Batzen davon zuschieben, aber ja, so, und jetzt ist PC-Gaming auch deswegen tot, Fabian. Du hast ja gestern auch so, du hattest ja, dein Anlass war ja ein anderer, aber ich, das zitiere ich dich mal, ne? Du hast gestern, jedes Mal, wenn ich das Wort sagen will, kriege ich es nicht über die Lippen.
Paraphrasiert, also, ja.
Ja. O-Ton von dir war ja, oh, meine SSD wurde gerade von Windows nicht erkannt. Wenn die Spiele alle weg sind, dann höre ich mit PC Gaming auf.
Ich habe mir eine 4 Terabyte NVMe SSD, diese Kingston KC3000, ja. Wir erinnern uns.
Die alte Leier schon wieder.
Und im Endeffekt, also das Ding heißt auch unter Windows Steam, weil es ist im Endeffekt einfach mein Steam-Laufwerk.
Ja, meine eine heißt Games.
Ja, ich habe halt noch ein anderes für alle Games, die nicht auf Steam sind. Das ist ein Terabyte groß.
Ich habe aber auch eine, die heißt Podcast im Übrigen.
Oh Gott. Ja. Und ich habe gestern Abend Steam gestartet und wollte ein Spiel starten. Und dann hieß es herunterladen. Und ich so, Update, Moment. Nee, Moment, komplett neu herunterladen, installieren. Was ist denn hier los? Und dann habe ich festgestellt, oh je, meine SSD wurde nicht von Windows erkannt. Ich kann nicht drauf zugreifen. Mhm. Hab dann auch direkt dieses Crystal Disk Mark, Crystal Disk Info heißt es, reingeschaut. Okay, sie hat noch 100% Zustand, glaube ich sogar, ist alles in Ordnung. Nach einem Neustart hat Windows sie dann auch erkannt, aber da habe ich schon in unseren Teamchat geschrieben, ja, Windows hat meine SSD gerade, 4 Terabyte NVMe SSD gerade nicht erkannt. Wenn die jetzt kaputt ist und ich sie austauschen muss, dann, das wird nicht stattfinden, das kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten.
Ja, gibt es die noch? Ich guck mal gerade für dich nach, als kleine Dienstleistung, weil man kann ja dann eigentlich, wenn man gute Erfahrungen bis zum Defekt gemacht hat, dann kommt man ja nicht umher, das gleiche Produkt nochmal zu kaufen. Warte mal, ich muss ja...
Ich bezahle wahrscheinlich für 1 Terabyte inzwischen mehr, als ich für das Teil damals bezahlt habe.
Ja, das war doch dieses komplette Budget-Ding, ne? Also...
Es ist PC Express 5.0,
ja, oder? Ja, aber das war einfach super günstig damals. Also, ich kann es dir sagen, das geht, aber 482 Euro.
Okay, das kann ich mir vielleicht noch leisten, ja. Passt aber auch dazu, dass wir eben auch vom Gameverband bescheinigt bekommen haben, dass die PC-Spieler, und auch die Konsolenspieler sehe ich hier gerade, im Jahr 2025 tatsächlich 12% mehr ausgegeben haben für Gaming-Hardware als im Jahr 2024. Jetzt kann man natürlich das Ganze so interpretieren und sagen, oh, PC-Gaming und Konsolen-Gaming ist am Wachsen, die Leute geben mehr Geld aus. Ich glaube, die Realität ist eher, dass weniger Leute einfach tatsächlich gekauft haben, die Preise aber so stark schon gestiegen waren, dass die Zahl zwangsläufig hochgeht. Und ich bin mal gespannt, wie das für 2026
wird. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich meine, 25 ist halt auch wirklich nicht 26. Mhm. Und die Preise stiegen dann schon vor Weihnachten, aber den krassen Anstieg und insbesondere das ganze Thema Speicher und was da dran hängt, das sehen wir ja erst seit Januar, Anfang Februar. Ah, und ich gucke hier gerade noch mal rein, wo ist es? Die Mainboards, es ist doch hier gerade, macht doch die Runde des Digitimes aus. Die sitzt noch, glaube ich, in Taiwan, ne? Die hatten da Zahlen veröffentlicht, dass die PC-Mainboard-Hersteller davon ausgehen, dass sie dieses Jahr statt 15 Millionen Mainboards im letzten Jahr nur 10 Millionen Einheiten verkaufen.
Das war jetzt Asus-Zahl, ne, oder?
Nee, das ist der
insgesamt ist das
gesamt, so. Genau. Und Asus liegt da. Ah nee, warte mal, du hast recht, nur Asus, genau. Und andere, also bei Gigabyte sollen es 11,5 auf 8, also überall fallen so 30% hinten runter und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, also gut, ich meine, bei der aktuellen Stimmung, auch in der Community, also wirklich unter den Enthusiasten, habe ich immer das Gefühl, dass die dieses Jahr überhaupt nichts mehr verkaufen. Aber,
Also ich meine, abgesehen davon, dass die Preise halt in der Absurde steigen, gibt es ja auch einfach nichts Neues. Also ja, klar, man kann jetzt 800 Euro ausgeben bei AMD oder 900 Euro, um die 300 Euro Leistung des 9800 XT zu bekommen, aber das macht, also salopp gesagt, es gibt halt nichts Interessantes Neues, wofür man sich ein neues Mainboard kaufen müsste.
Aber Fabian, Thema OLED, wir hatten ja die Tage auch eine Anzeige von MSI zum Thema OLEDs laufen und da kann ich dir sagen, hast du ja vielleicht selber gesehen, da war das Interesse schon ziemlich groß, ne? Also deswegen schwenken ja auch die Hersteller, die das können, weil sie diese Produkte anbieten, aktuell dann eher auf alles ums Mainboard, den Prozessor, die Grafikkarte und den Speicher herum.
Ja, also es bleibt eigentlich bei dem, was wir schon mit RTX 50 gesagt haben, das bessere Upgrade ist aktuell ein OLED-Bildschirm.
Ja. Noch was zu der Games-Studie? Oder soll ich einfach schon dazu aufrufen, dass ihr auch gerne hier nochmal in den Kommentaren zu diesem Podcast den ihr übrigens gerne abonnieren dürft auf dem Kanal eurer Wahl und liken und rezensieren, ist auch immer gerne gesehen. Und ja, ich habe neulich die Spotify-Rezension, irgendeiner hat ja geschrieben, ja, war fleißig, hat das gemacht, habe ich gesehen, vielen Dank dafür.
Ja. Spotify, wir haben eine Spotify-Rezension?
Ja.
Echt, wo kann ich die einsehen?
Auf
kann
Spotify.
Mal, kann ich mal schauen. Ja, das habe ich mal geschaut, ich habe sie nicht gefunden. Schauen wir mal. Was glaube ich noch hinten runtergefallen ist jetzt gerade, wir hatten gar nicht die Zahlen genannt, die Game genannt hat zu wie viel Millionen Spieler hat jede Stimmt. Plattform.
Ja.
Was ein bisschen schwierig ist, weil das nur absolute Zahlen sind und sie gesagt haben, wir haben 24 Millionen Spieler auf dem Smartphone, 22 Millionen auf der Konsole, 14 Millionen auf dem PC und 10 Millionen auf dem Tablet. Jetzt kann ich aber nicht hingehen und einfach Tablet und Smartphone addieren, um die mobilen Plattformen abgedeckt zu haben, weil ich sehr stark davon ausgehen muss, dass die meisten dieser 10 Millionen Tablet-Spieler gleichzeitig auch auf dem Smartphone spielen. Und wir wissen nicht, wie viele der Konsolenspieler auf dem Smartphone spielen oder wie viele der PC-Spieler auch auf dem Smartphone spielen. Also diese verschiedenen Zielgruppen, die werden nicht
genau, weil es ging ja immer darum, wo man am meisten spielt. Insofern kann man das schon addieren, weil jeder musste am Ende ja eine der vier Plattformen nennen, der gefragt wurde. Oder die Antwort wäre gewesen, alternativ, ich spiele gar nicht.
Ja.
Aber ja, wie viel jetzt wirklich PC spielen, aber am meisten Smartphone angegeben haben, es geht aus den Daten halt nicht hervor.
Ja.
Ja. Aber es also es wird der Anteil der Smartphone, ich spiele dort am meisten Nutzer, wird schon ein relativ großer sein. Also da werden viele Nutzer rein Smartphone-Nutzer sein, gehe ich schon mal von aus.
Ich gehe ehrlich gesagt aber auch davon aus, dass Leute, die am meisten am Smartphone spielen, eher weniger auf dem PC noch zusätzlich spielen werden, wohingegen Leute, die am meisten auf der Konsole oder auf dem PC spielen, eher noch auf dem Smartphone zusätzlich spielen werden. Mhm. Wobei bei dem PC vielleicht noch weniger sogar.
Also wie ist das bei euch? Ich spiele, also doch, ich habe neulich in der Tat mal Monument Valley gespielt auf dem Smartphone. Weil ich kann ja auch so links und rechts gucken in jüngeren Generationen, was da alles so für ein Käse, ne? Ich sag nur Brawl Stars. Da dachte ich, muss ich mal.
Sind deine Kinder lebhafte Smartphone-Gamer?
Kinder zu beleidigen. auf jeden Fall dachte ich, muss ich da als Erziehungsberechtigter einfach mal mit einem positiven Beispiel vorangehen und mal sowas wie Monument Valley spielen.
Das ist ja ganz so fein.
Ja, und das hat mich dann auch direkt runtergekriegt. Also man muss das natürlich mit Ton spielen, ne? Das ist dann nochmal ein ganz eigenes Erlebnis. Und
ich saß tatsächlich neulich beim Arzt im Wartezimmer und habe dann ja den Gaming-Ordner auf meinem Smartphone, den es tatsächlich noch gibt, aus früheren Zeiten geöffnet und habe mir festgestellt, mein iPhone hat alle Gaming-Apps, die ich hatte, ausgelagert, weil der Datenplatz knapp wurde. Dann ja, habe ich ihn wieder geschlossen. Ja,
aber wir reden diese Episode nicht über dein iPhone. Stattdessen reden wir noch über das, was hier Dienstagabend passiert ist. Es haben ja dann auch einige geschrieben, dass sie das schon den Tag über immer mal hatten, aber ich glaube, so richtig geknallt hat es um 22 Uhr abends, wo ganz viele Dienste und Webseiten mit .de-Domain nicht mehr erreichbar waren. Das heißt, der Browser oder ein entsprechendes Endgerät, was Streaming, weiß der Geier was, Smart TV was, aber über eine .de, letztendlich über eine Domain mit .de-Endung auf den Service zugreifen musste, ging nicht. Warum nicht?
Jetzt hast du schon was Interessantes gesagt, nämlich ganz viele.
Ja, richtig. Ich konnte Computer besser aufrufen. Wie viele von uns im Team.
Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Gruppe an Domains gab, die funktioniert hat,
Generell
betrachtet für ganz Deutschland, und eine Gruppe, die nicht funktioniert hat. Prinzipiell waren alle Domains betroffen, die
also
auf
alle .de-Domains, genau. Ja.
Ja. War es halt so, dass manche Nutzer manche Domains trotzdem noch öffnen konnten, die andere nicht öffnen konnten. Teilweise konnten sie an Geräten öffnen, an anderen Geräten aber nicht, obwohl sie vielleicht sogar in der gleichen Wohnung waren.
Warum?
Da dann erstmal dahinter zu kommen, bei so einem abstrusen Fehlerbild, das teilweise nicht reproduzierbar ist, woran es liegt.
Ja,
das,
ja. Ja, woran lag es denn?
Nicht immer ohne. Ja. Wir machen jetzt keinen Deep Dive draus.
Nein.
Wir haben eine Mail bekommen neulich, dass die unsere Deep Dives so gut ankommen. Das freut mich, das freut uns bestimmt, ja. Also dich auch, vermute ich. Wir können das aber nicht jede Woche bringen.
Nee, und es hat aber auch auf die Frage hin, ob ihr euch mal freuen würdet, wenn Fabian noch mal tiefer in, oder wenn wir beide noch mal tiefer, vielleicht auch zusammen mit Volker, in die Fertigungstechnologien einsteigen, hat auch irgendjemand gesagt, also wenn er das macht, dann höre ich nicht zu.
Was ja auch also die Mail Recht hatte sich ist. Das gewünscht.
Ja, ja, aber in den Kommentaren stand irgendwie, nee, bitte nicht, dann höre ich die Episode nicht. Ist ja okay. Ja? Wir probieren ja schon, manchmal steht es nicht direkt im Titel, aber eigentlich immer darüber zu informieren, was drin vorkommt, wobei es eigentlich auch immer wieder unsere eigene Doofheit ist, weil normalerweise macht man das heutzutage ja nicht mehr so, dass man im Titel erzählt, worum es eigentlich geht, sondern Emotionen weckt. Ja, aber der Titel für heute steht ja schon fest, Fabian. Steht leider wieder ziemlich genau drin, wie es hier gehen wird. Gut. Okay, also zurück zum Thema.
Genau, aber ganz kurz, also einen ganz kleinen Schritt ausholen müsste ich trotzdem. Denn was ja passiert, wenn man jetzt zum Beispiel computerbase.de oben in den Browser eingibt, dann weiß der Browser jetzt nicht, was er ansteuern muss. Der weiß jetzt erstmal, okay, computerbase.de, aber er hat keine Ahnung, welche IP sich gerade dahinter versteckt.
Genau, die IP ist ja die tatsächliche Adresse im Internet des Servers, auf dem oder eines Endgeräts, aber in dem Fall des Servers, auf dem Computerbase liegt.
Ja, für IPv6 würde das stimmen, für V4 ja, kommt das dann auf den Netzbetreiber an, weil die Dinger ja nicht ausreichen, ja. Es gibt ja nicht mehr genug. Aber ja, im Endeffekt genau, er braucht die IP-Adresse und die kennt er nicht. Also muss er die nachfragen und das macht er in so einer Art dezentralem Telefonbuch, das nennt sich DNS, Domain Name Service. Der einzige Sinn und Zweck von dieser Geschichte ist eigentlich, ich schicke dir eine Domain, computerbase.de und du liefst mir bitte die aktuelle IP zurück.
Ja.
So, that's about it.
Ja, so einfach kann es sein.
Das Problem ist, dass das historisch gewachsen ist, dieses System, und dass es nicht verschlüsselt war. Das heißt, ich könnte mich jetzt irgendwie dazwischen klinken und einfach mal sagen, hey, du willst auf deine Online-Banking-Website, ja, nimm doch nicht die echte, sondern was ist, wenn ich dir die IP schicke von meinem Fake, der genauso aussieht, aber wenn du deine Daten da eingibst, dann bist du richtig am Eimer. Nicht so gut. Deswegen hat man sich irgendwann überlegt, wie wäre es denn, wenn wir diese IP-Adressen, die wir dann zurückgeben, die zu einer bestimmten Domain gehören, wenn wir die signieren. Also wir packen da quasi so eine Art notariell beglaubigten Stempel drauf und wenn dieser Stempel da drauf ist, dann kann jeder Rechner, der diese IP-Adresse öffnet, dezentral nachverfolgen, hey, das ist die echte, die passt zu dieser IP. Das ist dezentrale Kryptografie. Und da gehe ich jetzt wirklich nicht im Detail drauf ein, weil das wird so hart mathematisch, dass das niemand hören möchte. Und das Problem war jetzt, es muss dann ja irgendeine Stelle geben, die diese Stempel auf diese IP-Adressen und die Domains draufsetzt.
Ja.
Und diese Stelle, die vergibt diese Stempel nach einem bestimmten Muster und ab und zu wird der Stempel halt mal getauscht, weil man sagt, okay, wenn der Stempel jetzt lange genug im Umlauf ist, auch wenn er dann nicht geleakt wurde, wäre vielleicht doch nicht verkehrt, wenn wir das ab und zu mal tauschen.
Ja.
Und ein solcher Tausch, der ja ist vonstatten gegangen am Abend um 22 Uhr oder kurz vorher schon, beziehungsweise das Ganze hat eigentlich einen gewissen Vorlauf, denn wenn ich so einen Stempel tausche, dann kann ich das nicht von jetzt auf gleich machen und einfach den alten Stempel rausschmeißen, denn diese Signatur und auch generell die Domains, die werden gecached. Ja. Warum wird das gemacht? Also die werden quasi von den Geräten auf Vorrat gespeichert. Wenn das Problem wäre, wenn ich bei jedem einzelnen Aufruf einer Domain immer wieder die IP nachfragen würde, dann hätte ich allein dadurch einen Traffic, der genauso hoch wäre wie der eigentliche Internet-Traffic.
Und Caching macht man ja grundsätzlich überall. Also auch bei uns ist es ja so auf der Webseite, dass nicht in dem Moment, wo jemand einen neuen Thread im Forum erstellt, diese Foreneintragsübersicht neu erstellt. Also sie wird nicht jedes Mal neu erstellt, sondern auch immer nur in einem gewissen Abstand. Sonst so viel Serverleistung könnte niemand vorhalten, vor allem unsinnige Serverleistung. Und bei dir geht es gerade um den Traffic. Also ein bisschen effizient muss die Kiste ja schon auch sein.
Und dieses Caching, das passiert tatsächlich auf vielen Ebenen. Also auf der einen Seite, es gibt halt diese letzte Instanz, das wäre in dem Fall jetzt halt die DNIC, die Stempel ausgibt. Aber dann gibt es ja auch die Netzprovider, die ihre eigene Infrastruktur haben. Ne? Die DNS-Resolver, Und die cachen erstmal ein bisschen was. Die cachen dann auch gerne mal den Stempel. Ja. Also dann sagt quasi die Abfrage oder der Stempel, der ausgestellt wird, der kriegt dann eine sogenannte Time to Live. Oder die Domain, die resolved wird, die kriegt eine Time to Live. Das können dann paar Minuten sein, es können auch ein paar Stunden sein, wo dann quasi der ausstellende Server sagt, ich garantiere dir jetzt, für die nächsten 6 Stunden wird diese DNS, diese Domain auf diese IP-Adresse resolven. Da musst du dich nochmal nachfragen, bitte lass mich in Ruhe. Und das speichert dann der DNS-Resolver. Wenn ich das dann bei meinem Netzanbieter nachfrage, weil ich die Website aufrufe, dann speichert das auch der Netzanbieter. Ja. Sobald ich dann aus meinem Heimnetz darauf zugreife und der Router auf diese den Domain auf diese IP-Adresse zugreift, dann speichert der sich das nochmal, der cached sich das auch, hat vielleicht eine kürzere Time-to-Live bekommen vom Netzanbieter, weiß man nicht, das ist teilweise auch ein dynamisches System. Wenn ich das dann zum Beispiel an meinem Notebook und an meinem Smartphone, an meinem PC geöffnet habe, dann cached sich das der Browser selber auch nochmal, beziehungsweise der Browser öffnet ja bei so einem Zugriff, macht er ja einen System Call ans Betriebssystem, das den Socket öffnet, das heißt, das Betriebssystem cached sich das auch nochmal. Ja. Das heißt, je nachdem, wann ich welche Website geöffnet habe, von welchem Gerät, habe ich irgendwo noch gecached rumliegen, diese Domain.
Genau, das gilt halt eben auch noch als
resolved auf dieser IP-Adresse die hat eventuell auch noch gecached eine Signatur. Ja. Das heißt, es war komplett möglich, dass ich aus dem gleichen WLAN von meinem MacBook auf die Website noch zugreifen konnte, vom Windows-Rechner aber nicht, vom iPhone konnte ich wieder zugreifen, vom Tablet nicht. Wenn ich das iPhone dann aber auf mobile Daten gestellt habe, dann konnte ich plötzlich nicht mehr zugreifen und man fragt sich natürlich,
Netzbetreiber lag und
also woran liegt es? Dann haben Leute teilweise angefangen zu sagen, okay, dann wechsle ich halt meinen DNS-Resolver. Ich mache nicht mehr den Standard-Resolver, den mir der Netzbetreiber vorgibt, sondern ich hänge da Cloudflare oder Google also rein. Ja, genau, also diese 111 oder 888-Geschichte, ne? Also 1111, doch, ja. Und das konnte dann teilweise kurzfristig vielleicht sogar helfen, weil da eventuell bei denen auf den Servern noch andere Cache-Einträge vorhanden waren. Ja. Aber es war keine Lösung für das Problem. Also irgendwann, wenn die Time-to-Lives der entsprechenden gecachten Informationen erreicht worden wäre, dann hätte auch das nicht mehr geholfen. Ja. Denn neue Signaturen, die wurden quasi nicht mehr rausgegeben. Ja. Also doch, es wurden dann eben ab 21.50 Uhr ungefähr, also das ist zumindest der offizielle Stand der Danik, glaube ich, wurde halt eben eine neue Signatur rausgegeben. Diese Signatur, die wurde schon vor Wochen auf die Server geladen, also oder vor Tagen zumindest auf die Server geladen, damit halt entsprechend das auch schon gecached werden kann. Das heißt, für kurze Zeit waren da quasi zwei Schlösser, wenn man so möchte, oder zwei Stempel. Stempel ist besser, es ist keine Verschlüsselung, es ist nur eine Signatur. Da waren quasi zwei Stempel auf den Domain, den IP-Paketen, die rausgegeben wurden. Ja. Und bisher war die Anweisung, schaut auf den alten Stempel, der war okay, der war gültig. Und dann hieß es ab 21.50 Uhr, jetzt schaut bitte mal auf den neuen Stempel, wir stellen um. Ja. Aber der neue Stempel, der war ungültig.
Fehler passieren.
Ja.
Ja, aber also es hat dann ja super viel Traffic wahrscheinlich und da haben wir letztendlich ja auch dann, das war so das Erste, was bei uns im Team dann auch rumging, ein Eintrag auf Reddit, also wieder die riesen US-Krake, aber mit einer Com-Domain, das heißt, man konnte Lösungen finden, aber nicht auf .de-Websites, wobei wir hatten ja auch Besucher, ne? Also
ja,
alle, die über irgendeinen Weg über das gecachte, ja.
Und es lief wirklich nur darüber, dass es gecached war. Also man konnte selber nicht wirklich was machen. Dann gab es teilweise einen Hinweis, man könnte ja den SSEC, also diese Signaturgeschichte, ausschalten. Das würde helfen. Das Problem an der Sache war aber, dass die DE-Domain selber betroffen war. Also es waren nicht eigentlich eigene Websites, die betroffen waren oder bestimmte DNS-Resolver, die betroffen waren von diesem Problem, sondern die oberste Autorität, die Domain selbst, die Top-Level-Domain, die konnte nicht mehr signiert werden.
Ja, und vielleicht auch hier nochmal an alle, die sich das sowieso vorgenommen haben, sich da selber dran zu erinnern, nochmal eine Erinnerung hier in der Runde, falls ihr da irgendwas umgestellt habt am letzten Dienstag, fragt euch nochmal, ob ihr das so beibehalten wollt oder doch wieder auf das Standard-Setup zurückgeht, weil das ist ja dann auch, es ist jetzt direkt eine Gefahr, weiß ich nicht, aber wenn dann plötzlich über den Weg, ne, den alternativen DNS-Resolver oder sowas demnächst mal schief läuft, dann steht man ja auch wieder da und weiß nicht, was los ist, zumal man dann vielleicht der Einzige ist, der das Problem hat, in Anführungsstrichen.
Also den S-Resolver wechseln ist jetzt in der Regel ja nicht so ein Ding. Wobei es gibt ein paar, die pauschal eben nicht signieren, als Fallback quasi. Das wird auch teilweise anders gehandhabt. Manche sind da ein bisschen laxer und prüfen später erst wieder, sind die Sachen noch signiert als andere. Was halt immer wichtig ist bei so einer Signaturgeschichte oder auch bei der Kryptographie, das ist halt binär. Ne? Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Mhm. Und wenn auch nur in dieser langen Kette, das wird ja durchpropagiert vom, ne, von der obersten Instanz über die verschiedenen DNS-Server auf die Router und an die Benutzer, wenn auch nur irgendwo irgendwas nicht passt und der Stempel nicht stimmt, dann ist alles sofort ungültig. Also das geht nach dem kleinsten Glied der Kette.
So, was lernen wir jetzt da draus? Also das heißt es jetzt, es geht ja dann wieder von Neuland über Deutschland ist am Ende.
Sowieso, immer.
Ja, also es ist immer eigentlich ein rein isoliertes deutsches Problem, weil wir hier noch in der Steinzeit leben.
Ich hatte kurz recherchiert und anscheinend gab es sowas 2024, sowas Ähnliches gab es wohl in Russland. Ja, und 2022 gab es.
Der Vergleich, der rettet uns jetzt
fast. Ja, genau. Und 2022 gab es sowas Ähnliches wohl in Schweden. Aber ja, okay. Ja, eigentlich sollte sowas nicht passieren. Ich weiß auch gar nicht, warum und woran es jetzt gelegen hat. Also die Danik hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, was denn genau schiefgelaufen ist. Wir wissen, wie gesagt, sie haben den alten neuen Schlüssel eingespielt. Nicht Schlüssel, ist wieder falsches Bild, weil es keine Verschlüsselung ist. Mhm. Sie haben einen neuen Stempel eingespielt, diesen neuen Stempel live geschaltet. Sie sind dann mit ihrem Troubleshooting hingegangen und haben über den Zeitraum von 2-2,5 Stunden alle Server wieder angewiesen, nee, bitte schaut doch auf den alten Stempel wieder drauf. Jetzt ist auch wieder der alte Stempel aktiv nach wie vor. Also wir sind jetzt, das komplette DE-Netz ist jetzt wieder auf einem alten Stempel, der eigentlich ersetzt werden sollte. Wann sie den jetzt wirklich ersetzen werden und ob es dann klappen wird und was jetzt genau der Fehler war, warum der neue Stempel nicht funktioniert hat, wissen wir nicht.
Aber jetzt nochmal, was lernen wir daraus? Keine Fehler machen.
Ja, also ist halt auch die Frage, was wäre jetzt die Alternative dazu? Denn dass prinzipiell solche Sachen signiert werden, das ist, wie gesagt, sinnvoll. Ja. Denn das ist ja eine Ebene, wo die IP noch gar nicht feststeht. Das heißt, sowas wie dieses schöne Schloss, das wir oben in der Adressliste des Browsers haben, dass wir da HTTPS haben, dass das Ganze verschlüsselt ist, das bringt uns nichts, wenn wir mit der falschen Website verbunden sind. Die kann auch verschlüsselt sein, wir sind trotzdem bei der falschen Website. Ne? Also, dass wir diese Schutzstufe auf dieser Ebene des Domain Resolvings haben, das ist prinzipiell sinnvoll. Mhm. Und dass das auch keine Sache ist, die man super dezentral oder Stück für Stück einführen kann, das liegt halt in der Natur von Kryptographie. Es braucht halt diese eine oberste Instanz. Ne? Also es können nicht zwei oberste Instanzen da sein. Das würde das ganze Thema ad absurdum führen.
Mhm. Gut, und am Ende hat es dann ja relativ schnell, ich weiß nicht, wann Sie den Fehler letztendlich behoben haben. Ich bin um Mitternacht ins Bett gegangen. Ich konnte trotz DOE-Domain-Ausfall wunderbar schlafen. Und morgens
war alles
in Ordnung.
Man kann teilweise, ja genau, morgens ging es dann alles wieder. Man kann teilweise nachvollziehen, wann welche, also es gibt im Endeffekt 6 Server, so ein bisschen verteilt ist es, die dafür zuständig sind, diese Signaturen auszustellen, zu prüfen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein. Und man hat gesehen, dass die teilweise hin und her geschwungen sind zwischen den verschiedenen Stempeln, dass die nicht alle gleichzeitig umgestellt wurden auf den alten. Mal ging es bei dem einen, mal bei dem anderen. Man kann aber selber keinen Einfluss darauf nehmen, bei welchem man am Ende landet. Es hat 2,5 Stunden ungefähr gedauert, bis sich dann alle Server wieder einig waren, jo, wir gehen über den alten Schlüssel. Mhm. Stempel. Ja.
Gut, also ist die Hoffnung, dass da in Zukunft noch mehr Augen drauf gucken.
Also ich meine, wir wissen, wie gesagt, nicht, was schiefgelaufen ist, aber prinzipiell, dass so ein Problem, das um 22 Uhr abends ausgebrochen ist, dann nach 2,5 Stunden wieder beiseite gestellt ist, das ist ja, also ist ja nicht alles schiefgelaufen.
Ja, und irgendeiner hat ja auch geschrieben, wenn solange der Zone, jetzt rückblickend gestern Abend, also wir nehmen ja diese Woche auf, Donnerstagmittag, also wenn das da passiert wäre, dann hat er irgendwie sein Smart TV aus dem Fenster geschmissen oder so. Hat der Nutzer wahrscheinlich jetzt gestern trotzdem gemacht.
Gab es irgendein Fußballspiel oder was?
Ach, Fabian. Ja, die Bayern sind raus. Die Bayern sind raus.
Aus was?
Aber ich hab's aus.
Aus den ich weiß es wirklich nicht.
Ja, okay. Ich bin ja auch kein Fußballnah, ja, aber Halbfinale Champions League Rückspiel habe ich mir dann schon mal, ohne The Zone zu haben, angehört. Ja,
also gegen wen haben sie denn gespielt?
Paris Saint-Germain. Aber Fabian, das geht zu weit, jetzt darüber zu sprechen. Ich möchte jetzt die letzten Sekunden in diesem Podcast, vielen Dank für die Ausführungen zu Danik, noch dazu nutzen, vorauszuschauen. Erstens habe ich es schon angekündigt, es wird noch einen kleinen Low-End-GPU-Vergleich geben mit der 3060. Auch da haben wir wieder überlegt, muss man das jetzt machen? Weil ich meine, wer von euch wird sich jetzt die 3060 kaufen, sollte sie dann wirklich wieder auf den Markt kommen, zu einem wahrscheinlich viel zu hohen Preis?
Das akademische Interesse, du.
Aber das akademische immer. Interesse wird von Wolfgang befriedigt werden mit allen relevanten Grafikkarten. Ein Sternchen dran, vielleicht haben wir eine vergessen, aber ich glaube, wir haben keine vergessen, so bis 300 Euro. Wir hoffen, dass es da jetzt keine Preiskapriolen gibt die nächsten Tage, weil dann müssen wir plötzlich noch irgendwelche Karten besorgen, die bisher nicht unter 300. So, da kommt auf jeden Fall was und dann könnt ihr euch wirklich auf was freuen. Ich glaube, Fabian, da weißt du selbst noch nichts von. Du hast in der Vergangenheit auch oft den ein oder anderen Community-Benchmark veranstaltet.
Ja.
Ja. Mehr sage ich jetzt nicht. Ja, aber da machen wir bald wieder was und das ist Next Level. Punkt. Bist du hyped?
Ja, ich glaube, ich habe langsam so eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ja, ja.
Aha. Da kribbelt was, gespannt. Oder?
Ja.
Gut. Na denn, bleib gesund, damit du das dann auch miterleben kannst in naher Zukunft. Das bleibt ja hoffentlich auch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und vielleicht schon mit diesem Thema. Ich will meine Hand dafür noch nicht ins Feuer legen. Ja, aber okay. Könnte sein. Bis dahin. Ciao.
Ciao.